Du hörst heute den Ausbildungspodcast von OnTeams. Schnall dich an und viel Spaß damit. Wie gewohnt habe ich dir wieder einen Gast mitgebracht und diesmal ist es niemand anderes wie die liebe Brigitte Teschner. Also im Ausbildungsbereich auf jeden Fall einen Namen, den man kennt. Und sie berichtet nicht nur über ihre Vergangenheit, wo sie Referentin war, Trainerin, Commerzbank, aber auch hier das Outsourcing für die Ausbildungsbausteine quasi übernommen hat. Nein, da ist noch viel, viel mehr in unserem richtig, richtig geilen Gespräch. Denn wir kramen da mal so richtig in ihrem Leben rum. Sie verrät, warum ihre Oma und ein Sparbuch ihr Leben da richtig auf den Kopf gestellt haben. Und ein Teil haben wir viel über Lernen gesprochen, ja, und vor allem über Lernen. Das war eigentlich so der Lieblingsteil von diesem Gespräch für mich. Aber sie hat auch gesagt, Ausbilder haben kein Motivationsproblem. Und etwas für den Zusammenhang das Ganze steht, wirst du natürlich jetzt hier im Gespräch erfahren. Gerne mal einen Kommentar hinterlassen, was da so deine Gedanken dazu sind. Und wir schießen rein. Lieben Dank an der Stelle schon mal, liebe Brigitte, für deine Zeit, deine Ideen und deine Energie. Was hat man die Brigitte wahrscheinlich noch nie gefragt mit Thema Ausbildung? Und darüber würde sie aber furchtbar gern mal sprechen. Gibt es mittlerweile irgendein Thema, wo du sagst, sprech mich doch mal an, frag mich doch genau mal das, ja, weil dann könnte ich was ganz Interessantes erzählen.
Ja, das ist natürlich eine super spannende Frage, ganz spontan. Genau, also du weißt ja, ich spreche ja über alles gerne, was das Thema Ausbildung beinhaltet und vor allem natürlich ja mein Herzensthema, aber darüber habe ich schon ganz oft gesprochen. Ich sage es trotzdem nochmal, ja. Nämlich den Stellenwert der Ausbildung, also dieses klassische, oh, du machst ja nur eine Ausbildung, das ist etwas, das tut mir in der Seele weh und ich weiß, dass das eben der Ausbildung überhaupt nicht gerecht wird. Und wenn man über den Tellerrand international guckt, die sind alle total begeistert und finden das Modell einfach toll. Und wir in Deutschland behandeln das Ganze so ein bisschen stiefmütterlich. Also das ist ein Thema. Und ja, auch habe ich vielleicht noch nicht so deutlich mal drüber gesprochen, deswegen das vielleicht auch. Viele sagen ja immer, oh, ich weiß immer gar nicht, was ich machen soll nach der Schule und du suchst dir eine Ausbildung und die machst du dann dein Leben lang. Und das ist was, wo ich sage, das ist überhaupt nicht der Punkt. Also ja, ich weiß, bei mir vielleicht war es so ein bisschen untypisch, weil ich wirklich ab kleinster Kindheit gesagt habe, ich will zur Bank und ich will in der Bank arbeiten und bin als Kind schon, habe das ein altes Sparbuch meiner Oma mal irgendwo gefunden im Keller und bin damit schon rumgerannt und habe da Eintragungen gemacht und was weiß ich. Also das hat mich ab kleinster Kindheit an begeistert und das durfte ich ja dann auch machen. Und da stand für mich auch völlig außer Frage, ich mache eine Ausbildung, weil ich eben nicht so der Theorietyp bin. Und deswegen war ganz klar, ich mache kein Studium, sondern ich mache eine Ausbildung. Und zwar nicht nur eine Ausbildung, sondern ganz bewusst eine Ausbildung. Und dann gibt es eben trotzdem die Karrierewege. Und das ist was, was ich finde, was viel zu wenig drüber gesprochen wird, weil es immer diese entweder Ausbildung oder Studium und nicht, ich kann es kombinieren, also durch duale Studiengänge oder ausbildungsintegrierte Studiengänge oder so, wie es ich gemacht habe. Ich habe erstmal ganz normal meine Ausbildung gemacht und habe im Anschluss dann ein dreistufiges, vierjähriges nebenberufliches Studium aufgesetzt, neben meiner Vollzeitarbeit. Klar, da war mir immer nicht ganz langweilig, sage ich auch, aber es hat mich, also es war für mich persönlich genau der richtige Weg. Da einfach nebenbei so eben auch dieses Dreistufige zuerst zu sagen, okay, ich bilde mich da eben weiter, aber bringe eben meine Karriere innerhalb der Bank, dann trotzdem kann ich immer weiter dran arbeiten und komme eben nicht nach dem Studium in die Bank und kann eigentlich, ich sage jetzt mal ein bisschen böse, praktisch noch nichts. Das stimmt natürlich so nicht und da gibt es ja auch Praktika und Traineeships und so weiter, aber da einfach diese breite Masse an Möglichkeiten aufzuzeigen und eben nicht dieses Dogma zu haben, such dir doch jetzt mal was, was du dein Leben lang machst. Also da würde ich auch Angst bekommen, weil was ist das bitte für eine Hürde? Und also das, ich weiß es nicht, ob ich es nicht schon mal gefragt wurde, aber das ist ein Weg, den ich einfach ganz und ein Thema, was ich ganz wichtig finde.
Ja, und wann hast du deine Ausbildung gemacht? 2000 rum?
Danke, das ist total nett, dass du das so sagst. Tatsächlich habe ich schon 93 meine Ausbildung direkt
93.
Nach dem Abi gemacht.
Jetzt hör
also
auf, okay.
Schon vorsintflutlich, genau. Ja, ja,
ja.
Doch, tatsächlich.
Hattest du das, also kannst dich noch dran erinnern, war das damals auch schon so, dass man gesagt hat, da gibt es die Ausbildung hier unten und das Studium hier oben oder war es 93 noch anders?
Also ich persönlich habe es für mich nicht so wahrgenommen. Und bei uns ganz ehrlich, damals war das auch mit dem Thema Berufsorientierung noch überhaupt nicht angesagt. Also ich habe ja in Bayern mein Abi gemacht, in München. Und genau. Und da war das aber wirklich, ich weiß nicht, ob es generell zu der Zeit einfach noch gar kein Thema war, aber es war wirklich. Also ich war ja auf einem ganz normalen Gymnasium und da gab es gab weder eine Berufsmesse noch irgendwie mal einen Besuch von einem Berufsberater oder irgendwie Informationstage oder so. Es wurde mal im Nebensatz gesagt, hier, ihr könnt mal da ins BIZ gehen oder so. Aber das war natürlich damals, muss man ja auch fairerweise sagen, das habe ich dann gemacht, das war aber wirklich vorsintflutlich klar damals mit den technischen, du kannst es dir nicht mehr vorstellen, aber alle, die mit Kassettenrekordern aufgewachsen sind, die wissen, also das war wirklich, da kamen immer die gleichen drei Berufe raus, weil es gefühlt nur fünf im Hintergrund gab.
Ja.
Gut, also insofern war das vielleicht auch gar nicht sinnvoll, aber das war tatsächlich da, ja, war das Thema Berufsorientierung überhaupt gar kein Thema. Und wenn ich jetzt so in mein Jahrgang geguckt habe, da sind schon die meisten vom Gymnasium tatsächlich zum Studium gegangen. Und da war ich mit meiner Ausbildung, würde ich sagen, schon eher die Exotin.
Ah ja, okay, auch deine 90ern schon.
Mhm.
Ich musste gerade so schmunzeln, weil jetzt ist mir endlich wieder eingefallen, BITS, genau, das hieß BITS. Da war ich auch noch, ja, und hab das dann so eingegeben, ja, und dann kam bei mir Florist raus. Ich weiß das immer noch, habe ich gedacht, was für ein Scheiß, also.
Genau, ja, deswegen, das passte da. Also, du bist ja deutlich später sicherlicher gewesen, aber da war das wirklich gar nicht. Also, naja, gut, ich hoffe und ich bin mir sicher, da hat sich ja auch schon viel weiter entwickelt und es gibt ja viele andere Tools, die man inzwischen dafür nutzen kann und die auch kompetenzbasiert da Tipps abgeben und so. Das ist natürlich schon sehr viel sinnvoller.
Ja, definitiv. Also, jetzt ist es schon leichter sich zu informieren. Auf der anderen Seite denke ich, hat man halt wahrscheinlich eine wahnsinnige Flut an Informationen jetzt, ne? Und du hast jetzt nicht mehr nur irgendwie, weiß nicht, 5, 6 Ausbildungsberufe in der Bank, sondern deutlich mehr und Untergruppen und alles. Auch wahrscheinlich schwierig für die Jugendlichen.
Ja, ich glaube, wenn sie schon so weit sind, dass sie sagen, ich will vielleicht in die Bank gehen oder in die Versicherung oder ich will in die Industrie gehen oder sonst wohin, dann ist das ja auch schon mal eine Erkenntnis. Aber die Erfahrung, die ich eigentlich mache, ist, dass selbst das natürlich noch gar nicht feststeht. Und ich durfte letzte Woche im Rahmen des Jakob in Berlin, durfte ich mal das ABB-Ausbildungszentrum besuchen. Das ist ja eine Branche, mit der ich so eigentlich sonst weniger zu tun habe. Und ich glaube, die bilden als Verbundpartner, ich glaube, jetzt lass mich nicht lügen, Minimum 12 bis 15 technische Berufe aus, wo ich auch sage, okay, Mechatroniker habe ich schon mal gehört und Industriemechaniker habe ich auch schon mal gehört. So, und dann gibt es aber 7 weitere, wo ich natürlich auch gar nicht die Trendschärfe hätte, aber da denke ich immer, ja, so geht es natürlich den Jugendlichen erst recht. Wie wollen sie es unterscheiden? Und deswegen finde ich, sind auch Praktika so wichtig und auch diese Informationsmessen und auch überhaupt, dass ich jede Chance eigentlich nutze, auch über Social Media und so weiter, mich da als Unternehmen wirklich bekannt zu machen, dahingehend nicht Hochglanzvideo, wofür steht mein Unternehmen? Das ist auch toll immer, aber brauche ich eigentlich? Sondern es geht eher darum, was mache ich denn da wirklich in der Praxis? Worum geht es denn da eigentlich? Und was als junger Mensch wird denn da von meinen Fähigkeiten gebraucht? Und das ist ja auch was, wo wir ehrlich sein müssen, was, wenn wir jetzt in Richtung Zukunft denken, Zukunft der Ausbildung. Ja, natürlich ist Fachwissen weiter gebraucht und so weiter, aber was ja viel mehr als Kompetenz aus meiner Sicht gebraucht wird, ist ja das Thema lebenslanges Lernen. Also wie stelle ich mich so auf, dass ich mich ein Leben lang weiterentwickeln kann und zwar so flexibel zu sein, dass ich mich auf alle unterschiedlichen Gegebenheiten einstellen kann, weil es ist eben nicht, ich lerne, das war damals eigentlich auch schon nicht, wenn man fair war, aber ja. Es wird ja jetzt immer so gesagt, so damals war das so, da habe ich einmal meinen Beruf gelernt und den mache ich jetzt 50 Jahre lang. Gut, gab es wahrscheinlich auch 4 Leute, wo das so war, aber normalerweise ist das tatsächlich ja eher, wie ich finde, nicht so. Ja. Und das ist aber auch was, wo eben ich zumindest mich ja vorher auf meine Kompetenzen, auf mein Fachknow-how verlassen konnte. Und das ist natürlich jetzt nicht mehr so. Und da muss ich einfach auch, oder weiß ich ja, dass auch viele Ausbilderinnen und Ausbilder gerade so ein bisschen strugglen, weil sie einfach sagen, boah, ich komme eigentlich gar nicht mehr mit, weil die Azubis sind mir voraus. Natürlich nutze ich auch mal ChatGPT für irgendwas, aber ja, inwieweit kann ich die denn coachen, dass die sich ihren eigenen Lerncoach aufbauen und so weiter? Das kann ich gar nicht. Und boah, da verpasse ich jetzt eigentlich den Anschluss. Also da auch diese, ja, das ist ja im Moment, finde ich, ich weiß nicht, wie es du erlebst, aber ich finde, das ist gerade eine große Herausforderung auch für die Ausbilderinnen und Ausbilder.
Ja, definitiv. Aber ich muss gerade so schmunzeln, ne, mit diesem, ich fange jetzt eine Ausbildung an und dann habe ich dieses Leben lang. Da kommen mir immer so Bilder von Menschen mit so Lederkappen aus dem Mittelalter irgendwie vor Augen. Ja, weil es auch in den 70er, 80er Jahren so nicht war. Ne? Jemand hat zwar schon so seine Berufung auch irgendwo gefunden und ist da gerne drin geblieben, aber ja, der Wechsel war schon immer möglich. Ne? Das ist ja auch das Schöne, ja, in dem deutschen System. Ja.
Ja, und auch innerhalb der Unternehmen. Also das muss man ja auch sagen. Ja. Vielleicht war es nicht ganz so stark, dieses ich hüpfe von einem Unternehmen zum anderen. Da war es eher so, oh, du hast alle 2 Jahre einen neuen Arbeitgeber. Was stimmt denn da nicht? Also da, finde ich, hat sich schon viel geändert. Aber nichtsdestotrotz, also wenn ich so meinen Weg anschaue, da war auch alle 2 Jahre spätestens kam der nächste Karriereschritt eigentlich. Und deswegen, also halt innerhalb eines Unternehmens. Und das gibt es ja heute immer noch. Also man muss ja nicht zwingend wechseln.
Ja, ich habe gestern Abend erst mit jemandem gesprochen, der so Einblicke bei Porsche hat. Und die haben Stellen abbauen müssen an gewissen Bereichen und haben die dann wirklich komplett fremd rübergezogen, wie viel Sinn das jetzt macht, ne? Ob man sich an so einem Talent festhält oder an einem Wissen. Das ist eine gute Frage.
Ne? Mhm. Absolut.
Haben wir die Möglichkeit. Du hast jetzt das Studium schon so ein bisschen angeteasert. Habe ich es jetzt richtig verstanden? Du unterscheidest so ein bisschen zwischen einem herkömmlichen Studium und einem dualen Studium oder habe ich das einfach nur reingedeutet?
Nee, also das ist ja für mich schon, für alle die jetzt gerade vom Abi kommen oder vom Fachabi, da ist es natürlich schon eigentlich so die erste wichtige Frage, will ich mich einem Vollzeitstudium widmen an der Uni oder an der FH? Oder will ich einfach im Betrieb schon irgendwas machen und zwar vielleicht eben was Duales? Will ich eben meine Praxis haben und dann eben immer mal wieder blockweise sozusagen ins Studium gehen oder eben auch ausbildungsintegriertes Studium? Das heißt, ich mache eigentlich meine Ausbildung und setze da noch quasi nebenbei ein Studium oben drauf. Also es gibt da ja unfassbar viele Wege, auch eben Ausbildung und Studium zu kombinieren oder eben auch im Nachgang, das heißt eben erst die Ausbildung zu machen und dann nebenberuflich zu studieren, auch das ist ja alles ganz unkompliziert möglich, so dass ich da eben, ja, eigentlich mir eben diese Frage stellen muss, möchte ich das machen, wobei ich eben ganz häufig auch, also meine Tochter ist fast 17, die ist in der 11. Klasse, da sind natürlich, kommen die Themen schon, langsam und auch bei vielen ihrer Schulkolleginnen und Kollegen ist das natürlich auch ein heißes Thema. Und da stelle ich einfach ganz oft fest, dass die sagen, ach ja, ich fange erstmal an zu studieren, weil ich weiß gar nicht, was ich eigentlich machen will. Also letztendlich das Studium so als Gap Year zu nutzen, also oder ein wirkliches Gap Year natürlich zu machen. Das hilft aber, was ich feststelle, in den meisten Fällen auch nicht weiter, weil wenn sie ein Gap Year machen, dann machen sie halt richtig ein Gap Year und dann beschäftigen sie sich auch nicht damit, was sie danach eigentlich machen wollen, sondern das ist eigentlich nur hinausgeschoben. Und ganz häufig ist es eben, ich fange dann erstmal irgendein Studium an, was ich denke, was mir irgendwie Spaß machen könnte. Und da sehen wir schon sehr häufig dann einfach auch die Studienabbrüche, weil ich eben mir gar nicht so viel Gedanken gemacht habe und muss man ja fairerweise sagen. Ich meine, das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zu damals. Die Studienzeiten sind nicht, dass ich sage, oh, was für eine easy Zeit und dann studiere ich halt mal ein bisschen, sondern das ist ja jetzt schon wirklich so, dass ich richtig ranklotzen muss und gerade am Anfang weiß ich aus vielen Studiengängen, dass da auch ordentlich gesiebt wird und auch wirklich hohe Anforderungen herrschen. Und ja, dann auch durchzuhalten. Und dann muss ich aber eigentlich auch schon wissen, wofür mache ich es und wo will ich hin, weil sonst, auch das stellen wir natürlich häufiger fest, dass das Studium beendet wurde oder was weiß ich, wenn ich auf Lehramt gegangen bin und dann komme ich zum ersten Praktikum, zum ersten Referendariat und dann stelle ich fest, oh, das, die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern, das ist vielleicht gar nicht meins. Und dann ist natürlich die Not wirklich groß. Also das möchte ich gar nicht nacherleben müssen, wenn man sagt, ich habe jetzt 3-4 Jahre studiert und stelle jetzt fest, der Job ist gar nicht das, was ich mir gewünscht habe oder ich komme gar nicht damit zurecht. Und das ist ja was, was wirklich gar nicht schön ist. Und deswegen finde ich, für jeden ist auch eine Ausbildung oder ein ausbildungsintegriertes Studium, duales Studium oder eben auch erstmal eine Ausbildung ein super Weg, einfach um zu sehen, will ich das machen? Oder ich finde das ja genauso wertvoll, auch zu sagen, das kann ich mir nicht für die Zukunft vorstellen. Und deswegen bin ich eigentlich auch ein wahnsinnig großer Verfechter von Praktika an jeder Ecke. Mir ist das in den Schulen viel zu wenig. Dass, ich weiß es jetzt nur aus dem niedersächsischen Schulsystem und weiß, dass es an vielen anderen Systemen auch so ist, dass die 2 Pflichtpraktika haben, jeweils für 2 Wochen. Das ist mir ehrlich gesagt viel zu wenig. Ja. Aus meiner Sicht müsste wirklich jedes Jahr da das Praktikum wirklich Pflicht sein, um da auch wirklich sich ein Bild machen zu können, was passiert in den Unternehmen.
Eine ganz kurze Unterbrechung an dieser Stelle. Jetzt habe ich gesehen, ich habe so viele Zuhörer und ich habe so wenig Abos von euch. Ja? Also, wenn du wirklich Lust hast, dass wir so richtig, richtig interessante Gäste ranbringen, dann brauche ich natürlich auch ja, Follower, dann brauche ich jemanden, der das Ganze abonniert hat, weil dann sagen die natürlich auch eher, ja, ich komme zu dir rein und da darfst du mir helfen, indem du einfach kurz, während du das Ganze hörst, mir eine kleine Bewertung hinterlässt oder ein Abo, wenn du es noch nicht gemacht hast. Also, weiter geht's.
Ja. Ja, ich bin eigentlich ganz happy mit so Zeiträumen von 2 Wochen. Finde ich sehr gut, ne? Das ist auch nicht irgendwie zu lang ist, aber ja, 2 Stück ist wirklich wenig, wirklich wenig.
Ja, vor allem das erste, also wie gesagt, wenn ich jetzt mal von dem Gymnasium ausgehe, ich glaube, das erste war in der 9. Klasse. Ich meine, Niedersachsen hat 13 Jahre, also das ist einfach, das ist noch viel zu früh, wobei ich auch denke, man kann eigentlich nicht früh genug anfangen. Ja. Aber wenn ich sage, in der 9. Klasse ist das erste, dann muss eben in der 10. das zweite sein, in der 11. Das dritte und in der 12. das vierte so. Das ist eigentlich das, was ich finde.
Ja, Guter Ansatz. Also, wer da was zu entscheiden hat und mithört, weißt du noch, was du für ein Praktikum gemacht hast in der Schule? Warst du dann bei der Bank?
Ja, tatsächlich,
Ja.
aber also auch da wieder in der Schule gab es gar keine Praktika, also das war überhaupt nicht angesagt und hatten wir auch
Nee,
nicht. Also
okay.
es war gar nicht vorhanden. Ich habe aber tatsächlich, weil ich das eben, was mein Berufswunsch war und ich dann auch gedacht habe, naja, so ein Ferienjob ist auch nicht schlecht, habe ich tatsächlich mir in der, ich weiß gar nicht, ob das in der 11. Klasse war, habe ich mal 4 Wochen in den Sommerferien tatsächlich in einer Bank gearbeitet und durfte da netterweise wirklich 4 Wochen mal mehr als reinschnuppern. Also ich durfte da wirklich komplett mitarbeiten und durfte da auch in die verschiedensten Abteilungen mal reinschnuppern. Das war wirklich toll.
Okay, verrückt. Da gab es kein Praktikum. Das ist ja
Nee.
schade. Ja, weil diese 2x2 Wochen, ja, die gab es bei mir auch schon. Ja. Okay. Kleiner Switch. Du warst ja dann bei der Commerzbank Trainerin, habe ich so erfahren. Hatte ich das damals auch schon so gepackt, dass du gesagt hast, ah, mit Jugendlichen kann ich mir total gut vorstellen, oder war dieses Training überhaupt gar nicht mit Jugendlichen? So viel habe ich nicht rausgefunden.
Genau. Also es kam, also es war eigentlich die logische Schlussfolgerung. Ich habe ja immer gesagt, ich bin Praktikerin und ich mag das auch. Und deswegen habe ich ja erstmal in der Commerzbank lange Jahre auch in der Beratung tatsächlich selbst gearbeitet, also live am Kunden und fand das auch immer toll. Und dann irgendwann, oder wir wurden immer unterstützt von Kolleginnen aus dem Training, die zu uns gekommen sind, uns gecoacht haben am Arbeitsplatz und wir hatten natürlich auch selber Seminare, die wir besuchen durften. Und da kam irgendwann mal die Kollegin da und sagte, Mensch, Brigitte, hast du nicht Lust, uns im Team zu unterstützen, dass du sozusagen die Seiten wechselst? Und ich fand es natürlich eine Wahnsinnsehre, da angesprochen zu werden. Und am Anfang habe ich gedacht, ja klar, so eins zu eins mit den Kolleginnen und Kollegen zu arbeiten, das kann ich mir total gut vorstellen. Ah, aber vor so einer Gruppe von Leuten zu sprechen, ah, das ist, weiß ich nicht, ob ich das so kann. Und dann muss ich aber sagen, also ich habe mich dann auch relativ schnell entschieden, weil ich gedacht habe, wow, das ist echt eine tolle Chance. Und ich hatte dann das ganz große Glück, dass die Commerzbank eine zweijährige Ausbildung letztendlich zum Trainer mir angedeihen hat lassen, sodass ich wirklich von der Pike auf das auch gelernt habe, mit gruppendynamischen Prozessen, mit Supervision, mit Konzeption und so weiter. Also über 2 Jahre hinweg da wirklich diese Ausbildung zu machen und natürlich parallel schon im Einsatz zu sein. Und das war wirklich ganz toll. Und tatsächlich hatte das am Anfang gar nichts mit Jugendlichen zu tun, sondern es ging eben um Kolleginnen und Kollegen in den Filialen, die da eben gecoacht und geschult werden sollten. Und das war eigentlich der Punkt. Genau, und zu den Jugendlichen bin ich dann erst später gekommen. Also es gab, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, so ein, zwei Seminare, die ich auch mal für Azubis gemacht habe. Aber tatsächlich hatte ich zu dem Zeitpunkt fast mit Azubis noch gar nichts zu tun.
Okay. Und wie war das? Dann warst du ein paar 20, kommst da so in die Filiale und dann hast du irgendwie 40, 50, 60-Jährigen, denen du irgendwas erzählst?
Ja, das war schon spannend. Und ja, aber das, ich glaube, es geht ja auch immer darum, nicht zu sagen, okay, ich weiß es jetzt besser oder du sollst dich verbiegen oder so, weil wir wissen alle, die erfolgreichsten Menschen in der Beratung, das sind die, die ihren eigenen Stil gefunden haben. Und da bin ich der festen Überzeugung, dass man die auch so lassen muss, egal ob das, also das wäre vielleicht in 60, 70% der Fälle überhaupt nicht mein Fall, wie ich beraten würde. Aber die sind super erfolgreich und die sind authentisch und deswegen müssen die auch so bleiben. Und da geht es einfach, manchmal ging es methodisch einfach, wie kann ich auch Technik vielleicht mehr für mich nutzen, so in dem Backup letztendlich, in in der Vorbereitung auf Gespräche, in der Nachbereitung, dass ich die administrativen Sachen erleichtere oder eben auch einfach vielleicht nochmal Feinheiten, wo man sagt, naja, gerade wenn ich langjährig schon dabei bin, dann schleichen sich natürlich auch Dinge ein, wo ich sage, ja, da komme ich selber vielleicht gar nicht so drauf oder ich sage immer das und das oder ich mache mir mein Leben vielleicht unnötig schwer, weil der Kunde schon längst gesagt hat, ja klar, will ich machen und ich erkläre und ich erkläre und ich erkläre und so. Also so und um diese Impulse geht es dann eigentlich. Also es geht nicht daran zu sagen, okay, ich als Mitte 20-Jährige komme jetzt zu dir und weiß jetzt alles besser und ich erzähle dir jetzt einen vom Leben. Das ist natürlich nicht das, was zielführend ist.
Das hast du nicht gemacht. Okay. Und was nutzt du aus der Trainerausbildung heute noch? Gibt es
Oh,
noch
ganz viel.
irgendwelche Tools? Ja.
Ja, da nutze ich ganz, ganz viel. Ja, inzwischen ist es ja so, dass ich weniger Seminare, also im klassischen Sinn gebe. Also ich mache das tatsächlich sehr gerne, dass ich noch zwei Seminare für Azubis, für Kunden von uns gebe, einfach um in der Zielgruppe auch drin zu bleiben, um nicht nur über die Zielgruppe zu sprechen, sondern auch mit ihnen zu arbeiten. Das mache ich sehr gerne. Und da kommt, ich sage jetzt mal, natürlich diese klassische Seminararbeit noch, wo ich eben auch in der Konzeption natürlich da viel nutze. Aber inzwischen nutze ich es wirklich sehr viel mehr. Ich bin ja dafür häufiger bei Veranstaltungen zu Gast sein, entweder als Speakerin auf der Bühne oder so wie nächste Woche darf ich auch einen Workshop halten vor vielen Menschen und wo methodisch da natürlich ja, ich dann auch immer wieder überlege, okay, klar, so ein Workshop für 16 Azubis. Den konzipiere ich so und so. Und wenn ich aber jetzt nächste Woche einen Workshop habe, wo ich selber auf der Bühne stehe und da sitzen 100 Leute, ja, wie kann ich da methodisch einfach rangehen? Wie kann ich didaktisch die abholen? Was kann ich da für Tools nutzen und so? Also da nutze ich eigentlich ganz, ganz viel noch, was ich damals auch gelernt habe.
Was ich mich immer frage bei den Menschen, also die Frage kriege ich selber auch häufig, warum Azubis? Ne? Also du hättest ja auch mit der Branche, hättest du ja in alle Ecken und Enden irgendwie gehen können. Und dann hast du dich aber doch dafür entschieden. Und am Anfang ist diese Frage ja irgendwie ein bisschen doof, ne? Weil jeder weiß, es ist total wichtig. Aber was fasziniert dich daran?
Also der Wechsel letztendlich kam dann raus. Es gab bei der Commerzbank ein paar Änderungen. Ich glaube, sonst wäre ich da sehr, sehr gerne sehr lang geblieben. Da gab es aber ein paar interne Änderungen und wo ich mich einfach nicht so wiedergefunden habe. Und dann bin ich eben niemand, der sagt, okay, das halte ich jetzt noch meine restliche Zeit aus, sondern ich bin dann proaktiv und dann suche ich mir das, was mir Spaß macht. Weil für mich ist es überhaupt keine Option zu sagen, okay, das, was ich ja zu meinem Leidwesen sehr häufig höre, oh, ich gehe da jetzt hin, ich arbeite da jetzt, sitze meine 40 Stunden ab und kriege ein bisschen Geld dafür und hoffe, dass die Woche schnell rum ist und am Sonntagabend kriege ich eigentlich schon wieder einen Anfall, weil ich denke, boah, morgen ist Montag und Hauptsache die Woche ist schnell um. Und ich denke mal, das ist so viel Lebenszeit und ich weiß ja, wie erfüllend so ein toller Job auch sein kann. Und deswegen, wenn ich das Gefühl habe, das ist was, was ich nicht mitgehen kann oder da, wo ich mich einfach nicht so wiederfinde, dann versuche ich proaktiv was zu ändern. Das ist so ticke ich tatsächlich immer eher beim eigenen Arbeitgeber, dass ich schaue, ob ich da irgendwas ändern kann oder dass man da irgendwas anderes machen kann. Oder sonst eben, wenn das da eben nichts ist, was ich mir so vorstellen kann, dann sich eben auch proaktiv umzugucken. Und da war tatsächlich der Punkt gekommen und ich habe eine Stelle gelesen, da, ich weiß gar nicht mehr, wie die Stelle, Ausbildungsprofi oder irgendwas, war sie ausgeschrieben. Und ich habe gedacht, wow, also das ist wirklich mein Ding, weil da ging es darum, vertriebsorientierte Bank-Azubis, also Banker, die nicht in die Berufsschule gehen, sondern die eigentlich im Vertrieb, im Außendienst sind, die so nebenbei die Berufsschule zu ersetzen und ihnen sozusagen da das Bankwissen beizubringen. Und eigentlich ist aber ihr Hauptjob im Vertrieb. Und das fand ich total spannend, weil, wie gesagt, dieses Vertriebsgehen, das ist einfach bei mir drin und ich liebe Menschen, die auch im Vertrieb arbeiten. Ich finde, es ist ein ganz, ganz toller Job. Das hat mit Klinkenputzen oder sonst was gar nichts zu tun, sondern es ist einfach, wenn ich toll beraten kann, dann ist das ein Wahnsinns-Mehrwert und auch ein Job der Zukunft, den ich absolut brauchen werde, immer noch komplexe Dinge zu beraten. Und da das diesen Menschen, die natürlich auch häufig sehr extrovertiert sind, da Bankfachwissen beizubringen und näher zu bringen, das hat mich einfach gereizt und so bin ich da eigentlich reingerutscht. Und das fand ich auch wirklich immer ganz klasse.
Und dann plötzlich war das Feuer
Plötzlich
da.
war, ja, und plötzlich war ich eben da in dem, in dieser, in Vollzeit für Azubis sozusagen da und habe da eben für diese vertriebsorientierten Azubis, da, die Ausbildung gibt es immer noch, weil die wirklich sehr erfolgreich ist. Das war schon 2003 oder so, dass ich das dann angefangen habe. Also es ist jetzt schon locker über 20 Jahre her. Aber da habe ich eben auch in dem Unternehmen gab es viele andere Ausbildungsberufe auch, also vom Koch in der hauseigenen Kantine über Kaufleute für Dialogmarketing, aber auch, ich sage jetzt mal, Verwaltungsbank-Azubis, also welche, die gar nichts mit dem Kunden zu tun haben, oder auch natürlich die ganzen IT-Berufe und so, die da einfach auch, ja, ganz lustig sind, wie die vom Typ her einfach sind, dass da die auch ganz anders schon rekrutiert werden. Weil klar, für so einen Vertriebsjob brauche ich natürlich ganz andere Leute als für die IT oder für Kaufleute für Dialogmarketing, die dann in den Callcentern unterstützen. Das sind ja schon ganz andere Charaktere häufig. Und das ist ja das Schöne, dass eben jeder, und zu dem Switch von vorhin nochmal zu kommen, eben sagen kann, okay, was liegt mir denn? Was kann ich denn gut? Was mag ich? Und ich bin eben niemand, der sagt, okay, Excel-Listen, die werte ich aus. Da gibt es ja auch, bei mir gibt es eine Kollegin im Team, die ist wirklich, die geht auf in diesen Excel-Tabellen und die liebt die und die ist glücklich, wenn die diese Tabellen richtig am Start hat. Und ich denke immer, oh Gott, ich würde sterben. Also, aber so ist eben jeder anders. Und je besser ich mich selber kenne, umso besser kann ich eben auch mir meinen Job sozusagen suchen und gestalten.
Auf jeden Fall, das brauchen wir eigentlich in der Schule schon. Wir haben mit G8 ist ja Gott sei Dank jetzt irgendwie wieder Geschichte, ja, aber da war es ja noch knackiger in der Schulzeit. Haben wir wenig Raum, wenig Platz für einfach mal, ich mache mir mal Gedanken, gezielt und geleitet. Aber in der Ausbildung und im Job ja eigentlich auch. Oder hast du es schon irgendwie anders? Dass Firmen so à la Best Practice da die Möglichkeit haben für die Ausbildung von Menschen.
Jetzt müsstest du den letzten Satz noch mal kurz sagen, weil da war kurz das Netz ein bisschen wackelig. Den letzten Satz habe ich. Also ich habe noch verstanden, dass das G8 ja sehr komprimiert war und dann war aber deine Frage bezüglich der Unternehmen und das habe ich jetzt gerade nicht ganz verstanden und da möchte ich natürlich richtig drauf antworten.
Ja, genau. Also wir haben in der Schule schon wenig Zeit, ne? Und es wäre natürlich schön, wenn wir in unserem Beruf auch da die Zeit hätten, um uns zu orientieren. Also nur weil ich jetzt irgendwo in der Abteilung A mal angefangen habe, ja, hat man ja bei dir jetzt wunderbar auch gesehen an dem Beispiel, ist es ja gut, wenn ich da irgendwo Zeit habe, um auch zu wissen, wo bin ich denn perfekt aufgehoben? Hast du da das schon mal erlebt in der Praxis? Also wo Firmen dann einfach auch so als Best Practice Beispiel als kleiner Leuchtturm vorangehen? Oder ist es in Deutschland einfach Mangelware?
Nee, also ich sehe das ganz, ganz oft und da finde ich, muss ich wirklich eine Lanze brechen für die Unternehmen,
Ja.
Die da wirklich auch viel möglich machen. Also da, ich höre zum Beispiel auch ganz oft von Unternehmen, wo vielleicht ein Azubi anfängt und Beruf, was weiß ich, Banker lernt oder Kauffrau für Dialogmarketing oder einen anderen Beruf und man einfach oder zum Beispiel mit dem dualen Studium startet oder was auch immer und man feststellt, okay, das ist aber doch nicht so meins. Also da, ich fühle mich da doch nicht oder ich habe mich überschätzt, was das Thema. Ich meine, das duale Studium ist ja wirklich auch anspruchsvoll, weil ich
Ja.
das eben nebenbei, also was heißt nebenbei, aber das ist ja schon auch anspruchsvoll. Aber einfach auch vom Beruf her, ich habe es mir anders vorgestellt, kann mich aber, finde mich aber trotzdem in dem Unternehmen wieder. Und dass dann eben wirklich ins Gespräch gegangen wird, geguckt wird, okay, wir haben ja noch 7 andere Ausbildungsberufe, zum Beispiel gerade bei größeren Häusern. Oder ich weiß auch, dass viele Häuser da immer wieder am Überlegen sind, welche alternativen Ausbildungsberufe kann ich noch anbieten, um da auch eine Fülle zu bieten und eben auch die unterschiedlichen Charaktere abzuholen und auch eben mich unterschiedlich aufzustellen für die Zeit nach der Ausbildung. Und das finde ich einfach ganz toll. Und das machen sehr viele Unternehmen und auch nach
Ja.
der Ausbildung, dass da auch nicht, wenn ich den, wenn ich übernommen werde, dass man dann nicht sagt, ah, du hast jetzt einen Job und den machst du jetzt dein Leben lang.
Ja.
Auch das gibt es ja eigentlich nicht mehr. Also klar, ich meine, immer auch da gesprochen, wenn ich natürlich, ich sage jetzt mal, in einem kleinen Malerbetrieb bin und ich lerne da Maler und Lackierer und da gibt es den Meister und dann gibt es den Gesellen vielleicht noch und mich als Azubi. Dann habe ich vielleicht natürlich nicht so viele Möglichkeiten, da ganz viel anderes zu machen. Aber auch damit, da gibt es Dinge, die ich danach mir aufsatteln kann und wo ich mich spezialisieren kann und wo ich mir noch Zusatzwissen draufziehen kann. Und auch da den Betrieb weiter und zukunftsfähiger zu machen.
Ja, und man kann ja auch immer noch was dazu nehmen, ne? Also, dass man sagt, komm, ich bin jetzt irgendwie Ansprechpartner, ich gehe als Sicherheitsbeauftragter, Ersthelfer, ne? Das sind ja auch so die Kleinigkeiten, die man
Genau.
aufsatteln kann. Ja, du berätst ja auch Unternehmen, also die kommen auf dich zu. Was sind so die letzten 5 Jahre die klassischen Punkte? Warum kommen Unternehmen auf dich zu?
Also es ist witzig, dass es häufig die gleichen Themen sind. Also es ist so wellenförmig, sage ich jetzt mal. Also ich mache das ja schon seit 15 Jahren ungefähr, dass ich Unternehmen berate. Und zu meiner Anfangszeit ging es immer nur um die fachliche Unterstützung. Also es war wirklich, wie kriege ich die fachlich auf Spur, dass die gut durch die Prüfung kommen. Das war, glaube ich, gefühlt, die ersten 10 Jahre ging es nur darum. Und um da Lösungen zu finden. Und jetzt, die letzten Jahre, geht es ganz verstärkt, und das hat sich jetzt durch die KI-Zeit sozusagen noch viel mehr verstärkt, um das Thema Soft Skills. Wie stelle ich mich auf? Wie kann ich die Azubis auch abholen? Wie kann ich die auch zum Thema Future Skills, was ich vorhin schon angesprochen habe, wie kann ich sie da mitnehmen, wie kann ich sie da zusammenbringen, auch im Team? Ja, wie können die ihren eigenen Personal Brand entwickeln? Also diese Themen sind gerade ganz aktuell auch Lernen, nicht trotz KI, sondern wie kann ich ihnen beibringen, das Thema Lernen lernen? Also das ist gerade das Thema überhaupt, weil viele eben feststellen, es geht nicht um ein fachliches Thema, wo es vielleicht ein Defizit gibt und wo wir Rechnungswesen nachschulen, sondern es ist eigentlich generell das Thema, ich weiß nicht, wie ich richtig lerne. Und dann, ja, was machen Sie, wenn Sie von der Schule kommen? Ja klar, Sie hauen irgendeine Aufgabe, die hauen Sie erstmal bei Chatty rein und dann übernehmen Sie eins zu eins natürlich die Antwort ungefiltert oder lassen sich dann Notebook LM eine schöne Präsentation bauen oder so. Das sieht natürlich alles toll aus. Aber wie kann ich die denn, das hat ja mit Lernen nichts zu tun. Und da aber sie zu befähigen, dass sie sich zum Beispiel ihren eigenen KI-Lerncoach bauen. Also da eine ganz andere Sicht mal hinzugehen und nicht Chatty als Google-Ersatz zu nutzen, sondern wirklich zu sagen, ich nehme das strategisch. Also die dahingehend zu befähigen, das ist gerade unser ganz aktuelles Thema. Und dann geht es auch wirklich viel darum, das gab es vorher auch schon mal, aber eher vereinzelt, die ganzen administrativen Themen, also alles, was ich eben als Unternehmen leisten muss, was meine Ausbildung aufbläht, wo ich mich als Ausbilder gar nicht mit dem Azubi beschäftigen kann, der es eigentlich bräuchte, weil der hat vielleicht persönliche Probleme, mentale Themen oder auch in der Ausbildung Lernschwierigkeiten. Es gibt irgendwelche Probleme mit der Berufsschule. Da muss ich mit ihm ins Gespräch gehen und dazu muss ich mir einfach Zeit nehmen. Aber die Zeit haben viele nicht, weil ich muss mich ja um die Versetzungsplanung kümmern. Ich muss den anmelden bei der IHK, ich muss das Berichtsheft kontrollieren, ich muss 100 verschiedene administrative Themen machen, die ich soll auch noch Social Media Account bespielen und so weiter. Also es ist ja immer mehr dazu gekommen, aber ja, wie kann ich mich da entlasten? Und das ist ein Thema, wo wir wirklich in die einzelnen Prozesse reingehen und schauen, okay, welche Schritte machen denn überhaupt Sinn und welche sind vielleicht schon veraltet, weil häufig da noch wie dieses, ja, wir haben das ja schon immer so gemacht und da gab es schon immer einen Einstellungstest und was weiß ich was alles. Brauche ich das denn noch in der Zukunft? Ist das für mich, für mein Unternehmen, für meinen Bewerbungsprozess, ist das denn sinnvoll oder ist das einfach nur eine weitere Hürde, weil ich sie halt schon immer so gemacht habe? Und dann eben auch Dinge abzugeben. Also wir zum Beispiel als Ausbildungsakademie, wir kontrollieren auch für Unternehmen Berichtshefte oder machen Versetzungsplanungen oder andere Dinge eben, wo man sagt, okay, das muss vielleicht auch gar nicht jeder Ausbilder persönlich selber machen, sondern es geht wirklich um irgendwelche Sachen, die müssen halt einfach gemacht werden, eigentlich egal von wem. Und auch über solche Themen mal nachzudenken und zu sagen, klar, das kostet vielleicht 2 Euro, aber sonst macht es halt keiner und da machen wir uns auch nichts vor. Die Ausbilderkapazitäten werden ja nicht aufgebaut. Also es gibt ja deswegen, weil die Anforderungen steigen, in den wenigsten Unternehmen, dass es jetzt plötzlich mehr Ausbilderinnen und Ausbilder gibt, sondern die müssen halt mehr in der vorhandenen Zeit schaffen. Und das heißt, es bleibt im Zweifelsfall dann immer weniger Zeit für den einzelnen Auszubildenden, für die einzelnen Gespräche. Und das ist eben das, was jetzt wirklich auch denen auf der Seele brennt, wo die sagen, oh, ich würde so gerne viel mehr machen. Ich weiß, ich muss viel mehr Praktika anbieten. Ich muss da noch intensiver ins Gespräch gehen. Ich muss mich mehr zeigen. Ich soll vielleicht auch am besten noch auf TikTok sein. Aber ehrlich, ich weiß gar nicht wann. Und da sie auch dahingehend zu unterstützen und zu sagen, wir beleuchten mal eure Prozesse. Wovon kannst du dich entlasten?
Okay, das heißt, wir haben auf der einen Seite dieses Lernen und auf der anderen Seite ne, die Ausbilder. Da wäre es ja eigentlich auch ganz gut, wenn man den Ausbildern das Lernen beibringt, ne? Weil also so ein Zeitmanagement, so eine Organisation, das sind alles Dinge, die nicht vom Himmel fallen, sondern die ich irgendwann mal lernen muss. Ist das auch gefragt oder
total
das dann eher Richtung Azubis?
Nein. Also das ist auch was sich ganz stark geändert hat. Also es war auch wieder in den ersten 10 Jahren ging es eigentlich fast überwiegend nur um Azubis und die zu schulen in irgendeiner Form. Ja. Und in den letzten Jahren, zum Glück sage ich jetzt mal, ist es auch wirklich von vielen Unternehmen schon verstanden worden, dass wir uns um die Ausbilderinnen und Ausbilder wirklich auch kümmern müssen, weil, also die haben kein Motivationsproblem, das wissen wir, weil die machen das mit Herzblut, die sind intrinsisch motiviert, die würden 24 Stunden am Tag sind die für ihre Azubis da, aber die sind manchmal dann einfach überfordert, weil die sagen, ja, da kommen Azubis mit Themen auf mich zu, da weiß ich gar nicht, wie ich mich verhalten soll. Also der sagt mir zum Beispiel, ich habe eine Angststörung oder ich bin in psychologischer Behandlung, weil ich habe eine Essstörung. Und dann weiß ich gar nicht, ja, also das ist ja ganz hoher Prozentsatz inzwischen. Und ich bin als Ausbilder und dann denke ich, Mist, was mache ich denn jetzt? Also das ist ja ein tolles Vertrauen und aber ich muss ja dafür auch gesettelt sein. Oder viele Ausbildungsverordnungen haben sich ja auch geändert. Früher war dieses ganz klassische Vormachen, Nachmachen und ich zeig dir was und so. Und jetzt soll ich aber meine Azubis befähigen, selbstständig Projekte zu leiten. Ich soll eher Coach sein. Aber ja, wie mache ich das denn eigentlich? Ich kann das selber, so wie ich selber gelernt habe. Ich kann dir zeigen, wie ich eine Brille zusammenschraube oder wie ich eine Dioptrie messe oder was weiß ich was. Das kann ich und das zeige ich dir auch gerne. Aber wie kann ich ein Azubi-Projekt aufbauen und das dich dahin coachen? Das kann ich methodisch gar nicht. Und da die Ausbilderinnen und Ausbilder auch zu befähigen, auch hinsichtlich ja schwierige Gespräche, wie führe ich vielleicht, wie spreche ich Konflikte auch mal an? Auch das ist ja, haben ja manche so ein bisschen Hemmschwelle und sagen, ja, wir wollen die ja so ein bisschen in Watte packen und nicht, dass einer geht und ich kriege hier Druck, weil es soll ja keiner abbrechen. Auch das ist was, wo sie häufig Unterstützung brauchen, was ich gebraucht werde sozusagen. Und was ich jetzt eben auch merke, und das ist das, was du angesprochen hast, also natürlich das methodisch-didaktische, aber auch das Thema KI. Das ist wirklich, was ich glaube, natürlich viele, also eigentlich wir alle brauchen da Unterstützung, aber die Ausbilderinnen und Ausbilder ganz speziell, weil die Azubis ja mit den ganzen Tools ankommen und mit dem ganzen Output, was sie da produzieren und zu sagen, ja, naja, du darfst es nicht nutzen, das ist ja kein Weg. Und dann aber zu sagen, ja, nutz das mal oder du kannst es einsetzen und dann aber, ja, ich kann es ja selber gar nicht und ich weiß ja selber gar nicht und ach was, und das ist ein Fake-Video, das wusste ich gar nicht oder woran erkenne ich. Also ich meine, ja klar, wenn da sechs Finger sind, ich glaube, da ist jeder inzwischen soweit aufgestellt, aber die Fakes sind halt einfach super gut.
Immer
Und
besser, ja.
ja, und da einfach auch sie selber am Ball zu bleiben, auch Lust und Spaß dran zu entwickeln, zu sagen, ich versuche einfach auch die KI für mich auch zu nutzen, um mich auch methodisch besser zu machen, um auch meine Prozesse vor allem besser zu machen. Ich nutze die auch als Coach, natürlich immer ohne Interna da reinzuhauen und natürlich den Datenschutz zu beachten. Das ist auch ganz klar. Aber auch da immer, ja, das einfach alle Fallstricke auch zu kennen und trotzdem das als Hilfsmittel zu benutzen und am Ball zu bleiben, aber ohne eine Überforderung zu spüren. Ja, du musst noch das und das und das Tool ist auch noch super und das kannst du noch verwenden und da. Und dann denke ich immer, oh Gott, was soll ich noch alles ausprobieren? Und wenn man es nur einmal öffnet und einmal irgendeinen Prompt reinhaut, davon ist es ja auch nicht gut oder schlecht, sondern man muss sich da ja auch ein bisschen mit reinfuchsen. Also auch dem zu begegnen und zu sagen, okay, was ist genug? Also was, du musst nicht jetzt auf allen Plattformen, in allen Tools fit sein. Häufig gibt es ja auch natürlich Unternehmensvorgaben, was da genutzt werden darf. Aber auch da zu hinterfragen, okay, wofür kann ich es benutzen und wofür vielleicht auch nicht. Also das ist auch in meiner Erkenntnis.
Ja, stark, stark. Weil jetzt natürlich KI, gerade bei LinkedIn, drückt das ja wahnsinnig rein. Also kein Post mehr, wo nicht irgendwie KI drin vorkommt. Aber das ist ein schöner und, finde ich, sinnvoller Ansatz. Also habe ich noch nicht so häufig gehört, dass man sagt, ah ja, komm, so ein Lerncoach, ne? Und das auch mit den Azubis zu machen, ja, zu sagen, komm, das ist jetzt unser Projekt und wir tasten uns daran, wie können wir den besser und besser machen, damit er uns wieder besser und besser macht. Ja.
Genau, und vor allem auch dahingehend darauf einzuzahlen, dass wir eben sagen, wir müssen uns auf dieses lebenslange Lernen einstellen. Und da brauche ich einfach diesen Coach, also dass ich mich da auch immer weiterentwickle und mein Wissen, was ich so habe, in so einer Wissensdatenbank vielleicht auch ansammle oder in meinen Lernmethodiken eben, die ich habe, das zu konservieren und aber auch immer weiterzuentwickeln. Und da haben wir, also keiner von uns, egal welche Ausbildung, welches Studium ich mache oder welchen Weg ich beruflich einschlage, da sind wir alle zwangsweise gefordert, und da kommt eben keiner dran vorbei.
Ja, also ich habe auch das irgendwie so im Gefühl, ne, die Themen kommen wieder und du erinnerst dich vielleicht auch noch an die Schulzeit, da war dieses Thema mit Mindmap und so Sachen, war doch mal so groß. Ja, das war 90er Jahre, war das, glaube ich, auch. Ja, da hat man eben diese Tools, da noch nicht mal Internet gehabt. Genau, und jetzt verlagert sich das, ne? Ist schon so ein Thema, was wiederkommt. Da hast du recht, ist mir noch nicht so aufgefallen.
Ja, und aber auch trotzdem, und ich finde, das ist aber auch wichtig, deswegen ist es super, dass du Mindmap sagst. Also ich finde, man muss auch nicht alles mit der KI machen. Also da für sich selber auch Wege zu finden. Also weil du LinkedIn angesprochen hast, ich habe letztens auch einen Workshop besucht bei jemandem, der wirklich, also der das natürlich professionell macht und der das auch für Kunden macht. Und da war jedes zweite Lösung war, hier kriegst du einen Prompt von mir, wo ich immer gedacht habe, ja, aber ja klar, damit kann ich mir das im Zweifelsfall erleichtern, aber für mich gehört da auch immer so selber kreativ werden, meinen eigenen Stil finden. Natürlich kann ich Dinge optimieren oder auch Zeit sparen oder was auch immer, aber dieses, ich will gar nicht alles nur immer in einen perfekten Prompt reinhauen, sondern ich will auch selber mal, also wenn ich zum Beispiel mal so einen neuen Vortrag oder irgendwas, dann nutze ich auch mal einfach, nehme ich mir ein weißes Blatt und schreibe einfach mal ein paar, ja, crazy,
Nein.
einfach mal ein paar Ideen auf, wo ich sage, ja, und so könnte es auch sein. Und
Ja.
weil manchmal ist es auch, dass ich denke, okay, wenn ich den ersten Schritt schon mache und mir von ChatGPT, natürlich kann ich da auch reinhauen, du, ich habe dann und dann den und den Vortrag zu dem und dem Thema, bitte schreib mir mal was. Aber das ist ja nicht das, was dann von mir kommt, sondern ich will erstmal mir Gedanken machen und dann kann ich natürlich nochmal sagen, hier, hast du noch eine Idee oder was gibt es für einen Einstieg oder kann ich noch ein Tool nutzen oder was auch immer. Das ist ja alles in Ordnung. Aber auch selber das entsprechend so, ja, sich da auch die, ja, vielleicht auch die Möglichkeit selber zu lassen, nicht 100% KIs nutzen zu wollen.
Ja, wobei ich das schon sehr genieße. Also wenn ich zum Beispiel Studien raussuche, ja, da ist die KI halt wirklich ein Geschenk, wenn der Prompt auch stimmt, ja, weil sonst hast du halt wirklich lange geblättert und gesucht und Querverweise und alles, ja, das ist schon
Ja,
gut.
absolut, absolut. Also nein, also ich sage ja, in vielen Punkten bietet es natürlich schon große Unterstützung. Das ist ganz klar. Aber ja, ich muss es nicht machen und nicht für alles und 100%. Das ist, glaube ich, so meine
Ja.
Devise. Aber auch da, ich finde, da muss auch jeder so seinen eigenen Weg finden. Und ich kann da aber, oder ich will da eigentlich alle immer nur ermutigen, ich meine, mit KI kann man ja nichts kaputt machen. Und das einfach mal, also klar, außer ich hau da meine Firmeninterne rein, okay, das ist
Genau.
vielleicht dann nicht optimal, aber ich probier doch einfach mal ein bisschen aus und hab da vielleicht Spaß dran. Und da muss ich aber auch jetzt am Ball bleiben, weil ich finde, wer jetzt den Einstieg nicht findet, das ist dann zu lang. Also irgendwann ist der Abstand jetzt gerade, wenn wir von Azubis oder Schülerinnen und Schülern sprechen, ist der so weit, dass ich dann zu weit entfernt bin.
Ja, das stimmt. Ja, ich war ganz, ganz froh, dass wir irgendwie mal mit ChatGPT angefangen haben und es noch nichts anderes groß auf dem Markt, also für uns jetzt als Endverbraucher gab, weil man hatte ja nur das, ne? Und jetzt muss man immer so entscheiden, ja, was setze ich für was ein? Macht schon kompliziert. Ja. Jetzt bist du ja auch mit der IHK ziemlich verbandelt, nennen wir es mal so. Genau, und da die Frage, da haben wir natürlich jetzt auf der einen Seite die Ausbildungsbetriebe, ne? Wir haben auf der anderen Seite dich mit einem sehr tiefen Einblick, dann haben wir noch die IHK. Sind die, wie soll ich das ausdrücken, sind die relativ gleichgeschalten oder ist da immer eine Seite, die vorne wegläuft, ne, und die andere so thematisch hinterherhinkt? Wie nimmst du das wahr?
Also dazu muss man sagen, fairerweise, dass ich nicht die gesamte Arbeit der IHK beurteilen kann und da auch nicht natürlich tätig bin. Ich weiß, dass die eine wahnsinnig tolle Arbeit leisten. Also da sind die machen ganz viele tolle Aktionen von Ausbildungsbotschaftern und auch Beratung und auch Integration und Förderprogramme für Azubis aus dem Ausland oder die einen Förderbedarf haben oder so. Also da gibt es wahnsinnig tolle Sachen, Stipendien, die da vergeben werden. Also da gibt es ganz, ganz viel und da machen ganz viele auch ganz tolle Jobs. Wo ich hauptsächlich oder Berührungspunkte habe, ist als Prüfungsausschussvorsitzender oder auch als Prüfungsausschussmitglied in unterschiedlichen Ausschüssen. Und da ist es natürlich so, ich habe hier gerade auch die Prüfung, die korrigiere ich nachher gleich noch zu Ende.
Mit
Ja, und da,
ChatGPT.
nein, 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 nein. Das ist tatsächlich auch noch papierhaft. Also das liegt hier gerade vor mir. Und das, ja, die werden natürlich auch papierhaft vor Ort geschrieben, noch so, wie sie sind. Und ja, da ist es halt wirklich noch sehr viel, dass auch auswendig gelernt werden muss. Natürlich ist das immer in Form von irgendwelchen praktischen Situationen ja meistens dargestellt, aber trotzdem muss ich da auswendig gelerntes Wissen noch darbieten sozusagen, muss Zusammenhänge herstellen, muss erläutern, muss berechnen und so weiter, auch mit Taschenrechner und so. Und das ist natürlich was, womit viele natürlich auch ein bisschen Schwierigkeiten haben. Das muss man einfach sagen. Das sehe ich hier in der Korrektur, weil sie das eben, und da kommen wir wieder zu dem Thema Lernen, Lernen zurück. Also, weil sie es einfach auch nicht so gewohnt sind, weil sie eben, wenn sie Hausaufgaben bekommen, dann hauen sie die eben bei ChatGPT rein. Und dann eben aber zu sagen, ja, okay, ich muss es aber erstmal, ich muss ja Fachwissen erstmal haben, auch für die Zukunft. Ich kann ja jemanden nur gut beraten, wenn ich auch Fachwissen habe. Natürlich kann ich nachschauen, wie der DAX steht. Das ist gar kein Thema. Aber ich kann ja nicht mir erstmal bei ChatGPT anzeigen lassen, wie funktioniert eine Aktienanleihe oder andere Themen, wenn ich das oder Verbindungen und Risiken von Fonds oder sonst irgendwelche Dinge, die muss ich ja auch drauf haben. Und deswegen finde ich, muss man auch bestimmte Dinge lernen. Aber ich stehe dem natürlich auch nicht ganz unkritisch gegenüber. Das sage ich auch ganz ehrlich. Manchmal gehen mir da die Prüfungen auch zu tief, wo ich sage, muss ich wirklich kleinste Randthemen in den einzelnen Details, muss ich die noch abprüfen? Ja, ich weiß, es steht im Prüfungskatalog und ja, rein theoretisch darf ich die auch abprüfen, das ist auch richtig. Also formal gibt es da gar nichts und da sind wir, und die korrigiere ich natürlich entsprechend auch, so ist es ja nicht. Da bin ich ja in der Rolle der Prüfenden. Aber ist das wirklich was, wo ich beurteilen kann? Jetzt, wie gesagt, das ist jetzt Bankausschuss, ist deswegen jemand ein guter Banker oder nicht? Wenn der im allerkleinsten Randthema das allerletzte Detail mir noch auswendig sagen kann, finde ich tatsächlich schwierig und würde ich sagen, brauche ich jetzt, könnte man ein bisschen drüber nachdenken, ob man das, diese Prüfungen wirklich so gestaltet, wovon ich wirklich aber ein großer Freund bin, ist Dinge erläutern zu lassen, Zusammenhänge herstellen zu lassen, wo ich wirklich sage, okay, hat derjenige im Kern verstanden, worum geht's da? Welche Risiken gibt es für den Kunden? Welche Chancen gibt es für den Kunden?
Ja.
Das ist ja auch das, wo der Kunde uns nutzt, die Beratung nutzt. Und das ist das, wo der Schwerpunkt draufgelegt werden sollte. Also wie gesagt, jetzt rein bankertechnisch jetzt gesehen, da gibt es natürlich in anderen Berufen gibt es andere Schwerpunkte und da ist sicherlich auch, ich sage jetzt mal, wenn ich weiß jetzt nicht, wie da der Fachberuf heißt, wenn ich vielleicht in der Chemielaborant oder so lerne und dann ist es natürlich sehr wichtig, sicherlich, dass ich die verschiedenen Stoffe untereinander unterscheiden kann, weil wenn ich da ein Zehntel zu viel Gramm von dem einen einsetze, dann hat das eine explosive Wirkung. Also das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Aber da wirklich immer zu gucken, okay, was brauche ich wirklich und was ist jetzt nur, ha, ich sage es, wie sage ich es denn jetzt politisch korrekt, nur um,
Einfach raus.
oh, ja, um da eben jemanden zu prüfen und nochmal zu triezen und nochmal zu gucken, hat er wirklich das letzte Thema auch im letzten Randthema noch gelernt. Also ich finde, das ist aus meiner Sicht nicht mehr so aktuell und nicht so angebracht.
Okay. Und du bist bei LinkedIn ja auch immer mit diesem Thema Future Skills. Das hat man jetzt so, sage ich mal, ganz kurz auch. Ist ja Future Skills ist ja mehr als nur KI. Genau, gibt's da irgendwie so einen Versatz, also dass die Firmen da eher dahinter sind oder vielleicht auch schon die IHK bietet ja auch wirklich gute Weiterbildungsmaßnahmen an. Haben alle Seiten das auf dem Schirm oder glaubst du, da sollte man nachschärfen?
Also ich glaube, da ist auf jeden Fall viel Potenzial. Also ich bin da mit vielen im Gespräch. Also ich glaube, die meisten spüren es. Einige Unternehmen haben das total auf dem Schirm und sind da wirklich auch Vorreiter. Und ich glaube, die werden gerade, ich sage jetzt mal, von sich selbst überholt. Also mit einigen unserer Kunden sind wir da auch eng im Gespräch und waren eigentlich, haben zu den Themen, wollten eigentlich für den Ausbildungsjahrgang 27 sprechen, also in Vorbereitung dessen und haben jetzt eigentlich festgestellt, oha, das überholt uns aber eigentlich schon. Also eigentlich müssen wir jetzt schon ab dem Jahrgang 26 da die Ausbildungskonzepte anpassen. Und das ist was, was aus meiner Sicht viel Potenzial noch braucht, auch seitens der Unternehmen zu sagen, okay, wie gehe ich da dran? Auch was wird gebraucht? Gerade auch, du hast es gesagt, im Thema KI, das Thema digitale Kompetenzen. Aber, und ich finde, das ist aus meiner Sicht so das Learning, was ich auch aus den ganzen Studien herausziehe, die OECD-Studien und so weiter, dass eigentlich zu den Future Skills gerade als Gegenstück zu diesen KI-Kenntnissen und Fähigkeiten, die ich aufbaue, die Human Skills, die sind, die ich so wahnsinnig brauche, weil ich eben was macht mich im Mensch als Mensch? Was unterscheidet mich von der KI und worauf kann ich aufbauen? Das haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen. Und das ist ja auch das, wenn ich das auch weiß und da Fähigkeiten aufbaue und meine Skills auch weiter schule, dann habe ich auch dieses Problem nicht, wird mein Job nachher vielleicht von der KI ersetzt? Weil das ist ja auch, das sagen ja Schülerinnen und Schüler jetzt, dass sie schon sagen, naja, wenn ich mir jetzt einen Job angucke, stelle ich mir natürlich schon die Frage, ist das auch ein Job, der in 10 Jahren noch da ist oder wird der in 10 Jahren spätestens von der KI ersetzt sein? Aber da eben sagen, welche Human Skills kann ich aufbauen, um dem entgegenzutreten und auch um dem Wissen entgegenzutreten? Fachwissen ist weiter gefordert, ja. Aber auch nach der Ausbildung zum Beispiel oder nach meiner Einstiegsqualifizierung, wie die auch immer aussieht, die Einstiegsjobs, die wird es vielleicht in der Form gar nicht mehr geben, weil die eben von digitalen Prozessen, von KI, von automatisierten Tools übernommen werden. Aber die komplexen Prozessen, da ist ja das, was wir am Mitarbeiter brauchen. Aber um komplexe Prozesse darstellen zu können, brauche ich ja eigentlich erstmal so diesen Einstieg, aber da eben schon in der Ausbildung oder auch im Studium, in Dualstudium oder wo auch immer ich mich qualifiziere, da meine Skills schon entsprechend wirklich aufzubauen, um auch komplexe Themen abbilden zu können.
Ja, also da bietest du echt ein großes, großes Portfolio, einen großen Blumenstrauß an, der aber immer wieder so auf die aktuellen Dinge der Ausbildung halt auch wieder zulaufen. Ja, deshalb finde ich immer wieder deine Posts zu sehen, ja, die ja auch mehr sind als nur nette Bilder beim Kaffee trinken.
Wobei die auch, also Kaffee ist ja auch immer ein wichtiger Punkt. Also alle, die mich kennen, die wissen, ohne Kaffee geht gar nichts.
Richtig, ja, da bin ich voll bei dir. Und bei einem Kaffee kann man eben auch seine Future und Human Skills ganz gut üben.
Absolut, absolut. Deswegen bin ich auch total der Verfechter von Live-Veranstaltungen. Ich weiß, das ist natürlich immer so ein Thema und bin eigentlich froh und dankbar, dass wir die Corona-Zeit hatten, weil vorher haben wir von allen Seiten gespürt, dass da die Anforderung war, wir wollen alles auf digital umstellen.
Ja.
Diese Live-Seminare oder Live-Veranstaltungen, die braucht eigentlich keiner mehr, weil es wirklich nur Reisekosten sind und Kosten, die anfallen. Wir machen das alles nur noch online. Dann mussten wir es alles online machen. Und jetzt haben alle Beteiligten, glaube ich, festgestellt, okay, ja, es gibt sehr viele Formate. Also wir treffen uns ja hier heute auch online. Das
Ja.
gibt sehr, sehr viele tolle Sachen, die man nutzen kann und wo man viel Zeit sparen kann, und auch viel Geld und Ressourcen sparen kann. Aber es gibt eben genauso viele Formate, die super wertvoll sind, eben gerade bei einem Kaffee nebenbei ins Gespräch zu kommen. Und deswegen freue ich mich auch immer über alle Veranstaltungen, wo man sich live trifft. Und deswegen bin ich auch so viel unterwegs, und sich eben zu den aktuellen Themen auch mal nebenbei beim Kaffee austauschen kann. Und das finde ich auch eben ganz klasse.
Wo bist du denn jetzt noch in nächster Zeit 2026? Welche Veranstaltung kannst du empfehlen?
Also ich bin jetzt gerade übernächste Woche beim Deutschen Ausbilderforum in Bad Oeynhausen. Das ist, finde ich, eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, weil sie nicht zu groß ist und nicht zu klein und man da ganz viel Gelegenheit auch hat, sich untereinander auszutauschen. Dann natürlich beim DALK, Deutschen Ausbildungsleitungskongress, der ist natürlich riesig. Da ist immer so ein bisschen FOMO. Also weil dadurch, dass so viel angeboten wird, muss man immer gucken, dass man, also man muss sich einfach von dem Gedanken verabschieden, man kriegt alles mit. Dann bin ich auch unterwegs bei den Vocatium-Tagungen. Das ist auch ein ganz tolles Konzept von der Vocatium, die ja eigentlich Messen anbieten, aber die bieten kostenlose Tagungen an in fast allen Bundeshauptstädten, oder nicht Bundeshauptstädten, Länderhauptstädten. Und da gibt es immer auch tolle Impulse, aber auch Gelegenheit, sich auszutauschen. Also und auch bei den Personaltagen, das ist eher was für öffentliche Arbeitgeber, bin ich auch nochmal unterwegs. Also da
Kann
und
man
beim
nicht
Jakob
empfehlen.
Online wahrscheinlich auch nochmal. Also insofern reichlich on Tour. Mein Kalender ist gefüllt und da freue ich mich aber immer drüber. Und das ist ja auch das, was ja so meinen Job auch ausmacht. Ich sage ja auch immer, ich sehe mich so als Sparringspartner auch für alle Beteiligten. Also mich kann auch jeder Unternehmensvertreter, jeder Ausbildungsleiter oder jede Ausbilderin anrufen und sagen, Mensch, ich habe hier gerade das und das Thema und ich überlege das gerade, wie ich es auch bei mir im Unternehmen angehe. Und ich weiß aber jetzt gerade gar nicht, wie. Und ich habe aber auch, ich will jetzt im Unternehmen eigentlich auch keinen fragen, weil ich muss es ja erstmal auch taktisch ein bisschen einstehen. Und dann sage ich immer, Mensch, ruft mich einfach an. Ich stehe da super gerne als Sparringspartner zur Verfügung, weil ich eben von unterschiedlichsten Unternehmen auch immer höre, wir machen es so, wir machen es so. Und das hat geklappt und das hat nicht geklappt. Und da gebe ich gerne das Wissen auch weiter.
Und du halt auch nicht im Unternehmen. Das ist der ganz
Genau.
große Vorteil. Und manche sagen, ah, dann weiß die Brigitte aber gar nicht so richtig, ne? Aber man kriegt halt eine Distanz. Man hat andere Branchen, andere Häuser auch schon gesehen. Ja, schön.
Genau so, genau
Ja,
so.
klasse. Ja, prima. Vielen lieben Dank da dafür erstmal. Und ich ende gerne meine meine Podcast-Folgen mit unterschiedlichen Schlussfragen. Ja? Aber meine allerliebste Frage ist die: Wir machen ja ganz gerne Werbung, ja, in Podcasts. Ne? Dann wird immer kurz unterbrochen und dann wird irgendwas vorgestellt. Ich würde gerne hier auch Werbung machen, aber unbezahlte Werbung. Und wüsste gerne, was du für so toll hältst, dass man das hier ansprechen kann. Gibt es irgendwas, was dich den Tag über begleitet? Apps, Bücher, Gegenstände? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das kann ich euch ans Herz legen? Es muss auch nichts mit Ausbildung zu tun haben.
Ja, also ich muss wirklich sagen, ich glaube, das merkt man auch, das haben wir vorhin auch, du hast das auch schon angesprochen, so haben wir uns ja auch kennengelernt. Ich bin wirklich ein absoluter LinkedIn-Fan, muss ich wirklich sagen. Der Algorithmus ist gut, ich muss ihn halt ein bisschen schulen, also ich muss auch Rückmeldung geben, das will ich sehen, das will ich nicht sehen. Kann ich ja über bestimmte Funktionen auch locker machen, auch indem ich sage, ich folge bestimmten Leuten oder auch nicht. Und also ich, für mich ist das eine Quelle der Inspiration. Ich lese da unheimlich viel. Ich nehme da methodisch einfach viel mit. Ich lerne da tolle Leute kennen, die ich online treffe, die ich dann aber auch wieder auf Veranstaltungen live sehe. Und inzwischen ist es wirklich toll, weil ganz viele sagen immer, boah, wir sehen uns jetzt auch mal live und du siehst auch live genauso aus wie auf LinkedIn. Nehme ich dann immer so ein bisschen als Kompliment. Aber ja, da einfach, man hat sofort einen Aufhänger und man kommt ins Gespräch. Und wie gesagt, was da für Themen mich weiterbringen und wie gesagt, ich kann es ja selber steuern, was ich zu sehen bekomme und da sind so viele tolle Leute, die da ihr Wissen preisgeben zu unterschiedlichsten Themen, also ich liebe es einfach und ja. Cool.
Schön, okay.
Bin da ja, Verfechter.
Dann schaut gerne mal auf LinkedIn vorbei. Na, man muss schon so ein bisschen dranbleiben, dass der Algorithmus wirklich weiß, warum man überhaupt da ist und da kann man dich aber auch wirklich sehr, sehr gut finden. Natürlich ist wieder alles verlinkt. Ich könnte gerade so weitersprechen, aber wir haben ja auch noch andere Sachen zu tun. Vielen lieben Dank für deine Zeit und deine Energie.
Ja, und vielen lieben Dank. Ich habe mich super gefreut, dass ich heute hier sein durfte und es war ein tolles Gespräch. Vielen Dank an dich.